Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön, dass ihr da seid. Und schön kann man das sagen, wenn man an der letzten Predigt, in der Predigtreihe, schon schön ist, dass man da ist. Ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall schön. Es ist eine gute Botschaft, eine spannende Botschaft. Wir haben uns in den vergangenen Wochen, während ich da war, mit Jona beschäftigt. Und heute findet diese Predigtreihe den Abschluss. Aber wer jetzt meint, die Geschichte plätschert so langsam aus, der hat sich geirrt. Sondern sie nimmt tatsächlich nochmal richtig Fahrt auf, weil sie uns ungeschminkt Jonas Herz jetzt zeigt. So, man könnte fast sagen, jetzt zeigt er endlich sein wahres Gesicht, wenn man es böse meint. Aber wir sehen nicht nur in diesem letzten Kapitel Jonas Herz, sondern auch im Gegensatz vielleicht dazu Gottes Herz. Also es wird nochmal richtig intensiv und je nachdem, wie sehr wir uns drauf einlassen, wird es auch für uns oder für dich intensiv. Also entscheidest du, wie weit du das an dich selber rankommen lassen möchtest. Ich muss persönlich sagen, ich wurde sehr angesprochen schon in der Vorbereitung und es lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben an den letzten Predigten, in den letzten Sonntagen gesehen, die Geschichte von Jona, wie Jona von Gott den Auftrag gekriegt hat, nach Ninive zu gehen, eine Stadt in Assyrien, zu den Erzfeinden Israels. Und Jona sträubt sich total. Er versucht mit einem Schiff genau in die entgegengesetzte Richtung zu fahren, nach Tarsis. Aber dann kommt ein Sturm auf. Jona wird über Bord geschmissen. Ich verkürze das jetzt sehr. Ein Fisch kommt, verschluckt ihn. Und dann hat er 3 Tage und 3 Nächte Zeit, nachzudenken und zu reflektieren über sein Verhalten. Und er erkennt, er ist falsche Wege gegangen. Wir finden dieses Gebet, dieses wertvolle Gebet von Jona in der Bibel. Und Jona erlebt Gottes Gnade. Und zwar, obwohl er es nicht verdient hat. Obwohl er versagt hatte, obwohl er ungehorsam war, begegnet ihm Gott in diesem Bauch des Fisches und Gott veranlasst, dass der Fisch ihn ausspuckt. Und Jona bekommt nochmal den Auftrag und er ist diesmal gehorsam, geht nach Ninive und bringt dort wohl die kürzeste Predigt aller Zeiten, nämlich in 40 Tagen wird diese Stadt untergehen. Das ist seine Predigt. Also keine schön formulierte 3-Punkte-Predigt, gell? Mit schönen Beispielen und lustigen Anekdoten oder so. Das ist alles egal. Jona bringt die knallharte Message. Und tatsächlich das Unglaubliche passiert, obwohl er keinen Kurs in Homiletik gemacht hat. Es passiert trotzdem was. Nämlich die ganze Stadt hört auf ihn. Sie kleiden sich in Sack und Asche. Das war ein Zeichen der Reue, der Buße, sagen wir. Und sie fangen an zu beten und Gott anzuflehen. Sie fangen an zu fasten. Und Gott, das haben wir im letzten Satz, in dem letzten Sonntag gehört, Gott erhört. Er hört auf ihr Flehen und er verschont sie. Ich habe mir überlegt, wie würde diese Geschichte weitergehen in meinem Kopf, wenn ich nicht die Geschichte schon kennen würde. Da ist ein Mann, der predigt, mehr schlecht als recht, aber er hat absoluten Erfolg. Ich habe mir so gedacht, also ich predige auch ab und zu, wie würde ich mich fühlen, wenn ich predige und alle Menschen sind total berührt von der Botschaft. Eine Bekehrungsrate von 100%. Wie würde ich reagieren? Wie würdest du reagieren, wenn du vielleicht nicht predigst, aber wenn du in deinem Job 100% Erfolg, alle jubeln, ja genau. Ich weiß nicht, ich wäre froh. So ein Satz wie, Jona ging bewegt und ermutigt seines Weges, wird eigentlich, finde ich, gut passen. So, jetzt schauen wir mal, was da steht. Okay. Jona 4 und wir lesen erstmal die ersten 4 Verse. Doch Jona wurde darüber sehr böse und zornig. Hä? Okay. Er beklagte sich beim Herrn. Ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach? Deshalb bin ich ja fortgelaufen nach Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Liebe bist, weil du das Unheil bedauerst. So mach nun meinem Leben ein Ende, Herr. Ich will lieber sterben, als zu leben. Der Herr antwortete ihm, ist es recht, dass du deshalb zornig bist? Was ist mit dem Jona los? Oder was ist los mit dem Kerl? Auf den ersten Blick denke ich, das ist total eine unerwartete und unverständliche Reaktion. Jona hatte vor einem gefährlichen Volk gesprochen. Ja, das waren seine Feinde. Die wussten, da kommt ein Mann aus Israel. Das war das verschlossenste Volk ever. Und alle hatten ohne Ausnahme auf ihn gehört. An einem Ort, wo wahrscheinlich wir sagen würden, das ist ganz harter Boden. Geistlich harter Boden, da geht nichts. Aber dort geschieht ein unglaublicher geistlicher Aufbruch. Warum war er jetzt denn so wütend? Und hier lesen wir nun, deswegen habe ich gesagt vorhin in der Einleitung, er zeigt sein wahres Gesicht. Wir sehen eindeutig und unbeschönigt, was jetzt eigentlich schon die ganze Zeit Jonas Problem war mit diesem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Weil seine größte Angst galt nicht seinen Feinden. Das spielte sicherlich mit rein, dass er auch Angst hatte, okay, was werden die mit ihm machen? Aber das war nicht sein größtes Problem. Seine größte Angst war, dass Gott Gnade zeigen würde mit seinen Feinden. Jona war nicht wütend, weil die Menschen umkehrten. Nicht die Reaktion der Menschen aus Ninive war das Problem, sondern Gottes Reaktion. Dass Gott jetzt Gnade zeigt, dass Gott dieses grausame Volk verschont. Er ärgerte sich darüber, dass jetzt Gott Gnade und Barmherzigkeit über dieses assyrische Volk ausgoss. In meiner letzten Predigt, das war vor 2 Wochen, da haben wir über die Situation im Bauch des Fisches nachgedacht. Da habe ich gesagt, dass Jona selbst Gottes Gnade erlebt hat. Und zwar in Form dieses Fisches, der ihn verschlang. Aber er rettete ihn ja auch vor dem Ertrinken. Jona hatte selbst erlebt, was Gnade bedeutet. Und zwar ein unverdientes Geschenk. Trotz, dass er ungehorsam war, hat Gott ihn gerettet, hat Gott ihn überschüttet mit seiner Gnade, hat ihm gezeigt, dass er ihn liebt, dass er ihn sieht, dass seine Berufung trotzdem noch gilt, dass er ihn retten möchte. Er hatte selbst erlebt, dass er eigentlich Gericht verdient hätte. Er hat es verdient, in diesem Meer zu sein, war selber schuld. Aber Gott hat ihn herausgerettet, aus Gnade, aus seiner Liebe heraus. Aber jetzt ging es nicht mehr um ihn, sondern um seine Feinde, die Israel vernichten wollen. Da sollte Gott bitte jetzt nicht so handeln. Sie hatten ja wirklich Gottes Gericht verdient, oder? Das waren doch die Feinde, die hatten es doch wirklich verdient. Jonas Herz sagte, Gnade und Barmherzigkeit für mich, Gerechtigkeit für meine Feinde. Gott, danke für deine Gnade, aber bitte nur für mich. Für die anderen da draußen, bitte Gerechtigkeit. Ich habe schon gesagt, auf den ersten Blick dachte ich, Jona, ganz ehrlich, was bist denn du für einer? Auf den zweiten Blick dachte ich, okay, Moment mal, ich muss mal meine Selbstgerechtigkeit abschütteln. Wer sind denn meine Feinde? Ich weiß nicht, ob Leute da sind, die wirklich Person als Feinde bezeichnen. Ist nicht mehr so in unserem Sprachgebrauch, oder? Dass wir sagen, das sind meine Feinde. Vielleicht hast du das tatsächlich. Aber ich habe mir überlegt, wo gibt es Situationen, wo ich es nur schwer aushalten kann, wenn Gott Menschen segnet. Oder ihn bewahrt, sie bewahrt, ihnen Gutes tut. Vielleicht sind es Menschen, wo ich dachte, die haben doch schon so viel. Und jetzt muss Gott ja auch noch mal zusätzlich segnen. Ich weiß nicht. Unsere Feinde können ja in ganz unterschiedlichen Bereichen sein. Es können Personen in unserem direkten Umfeld sein. Vielleicht ein Arbeitskollege, der immer alles super macht und mit seiner Leistung prahlt und er kriegt die Beförderung und du vielleicht nicht. Oder der Nachbar, der immer sich beschwert, dass du die Hecke nicht gescheit schneidest oder so. Vielleicht sind es auch Menschen aus deiner Verwandtschaft, die du halt gezwungenermaßen sehen musst. Das kann ganz unterschiedlich sein. Ich dachte so, vielleicht sind es Personen, wo dein erster Gedanke, wenn du an sie denkst, nicht positiv ist, sondern dir erstmal das einfällt, was sie vielleicht verbockt haben. Vielleicht dir selber vielleicht sogar Verletzungen zugemutet haben, dich selber verletzt haben. So, was löst es jetzt in dir aus, wenn du diese Menschen vor dir siehst und du stellst dir vor, Jesus kommt zu ihnen, rennt ihnen in die Arme, nimmt sie in ihr an und überschüttet sie mit seiner Liebe und seiner Gnade. Und versteht mich nicht falsch, Unrecht bleibt Unrecht. Ja, Gott wischt nicht einfach über Schuld drüber und sagt, ach, war doch nicht so schlimm. Und zu dir sagt er, ach, stell dich doch nicht so an. Also so ist Gott nicht. Die Menschen in Ninive kehren um. Ja, sie haben Reue, sie machen sich auf den Weg der Besserung. Aber für Jona blieben sie dabei immer noch seine Feinde. Unsere Feinde können auch Menschen sein, die wir vielleicht gar nicht persönlich kennen. Ja, wir leben in einer Welt, große Medienwelt, wir haben alle schon von Namen gehört, wir kennen alle Menschen, aber wir kennen sie eigentlich gar nicht, sondern das Bild, was präsentiert wird von ihnen, Medien, Fernsehen, Politik, alles, was dazu gehört. Wünsche ich mir wirklich für Menschen Umkehr und Gottes Gnade oder doch lieber Gottes Gericht und Gerechtigkeit? Ich war in dieser Woche von einer E-Mail, die ich bekommen habe, sehr berührt und habe mich auch tatsächlich ertappt gefühlt. Es war nämlich eine Gebets-E-Mail von Open Doors. Open Doors hatten wir vor ein paar Wochen auch hier. Das ist eine Organisation, die sich für verfolgte Christen einsetzt. Und in dieser E-Mail ging es um Nigeria, ein Land, wo die islamistische IS-Gruppen sehr aktiv sind und dort grausame Sachen tun. In der E-Mail stand, wie sie eine Schule überfallen haben, Lehrer ermordet haben, Kinder entführt haben. Und dann las ich darin folgenden Absatz und ich möchte euch den gerne mal vorlesen und euch ihr einladen, zu prüfen, was für ein Gefühl löst es in euch aus, okay? Am 16. Mai gab US-Präsident Donald Trump in den sozialen Medien bekannt, dass US-amerikanische und nigerianische Streitkräfte den hochrangigen IS-Kommandeur Abu Bilal al-Minuki auf nigerianischem Boden getötet haben. Unsere lokalen Kirchenpartner sind über Berichte informiert, wonach Abu Bilal am Wochenende bei einer gemeinsamen Militäroperation der USA und Nigerias getötet wurde, sagte Joan Newhouse, Sprecherin von Open Doors für Subsahara-Afrika. Er war zwar dafür verantwortlich, Christen und Muslimen im Nordosten Nigerias viel Leid zuzuführen, doch als Nachfolger Jesu beten wir jederzeit für die Erlösung unserer Verfolger. Und dann gucke ich auf die Überschrift und da steht, Tod des IS-Kommandeurs, kein Anlass zur Freude. Und ich dachte so, ups, weil ich muss euch ehrlich sagen, vielleicht bin ich die Einzige, die das so geht, aber Beate ist meistens so, mir geht es auch so. Also vielleicht sind Beate und ich die Einzige, die es so geht. Wenn ich Nachrichten höre, wo irgendein IS, was auch immer, irgendein hochrangiger Mensch, der maßgeblich für Leid für andere Menschen verantwortlich ist, getötet worden ist, da freue ich mich. Also zumindest habe ich eine freudige Erleichterung, oder? Wem geht's auch so? Wer ist ehrlich? Danke. Und ich habe mich da ertappt gefühlt, weil die Menschen dort, wo das wirklich ihre Volksleute sind, die sagen, es ist kein Anlass zur Freude, weil wir beten jederzeit für die Umkehr dieser Menschen. Und ich denke, Mensch, der Jona reagiert vielleicht gar nicht so abwegig, wie ich es tun würde. Denn wie denkt Gott darüber? Gott ist ein Gott, der richtet, das stimmt, das sehen wir in seinem Wort. Er ist Gerechtigkeit, aber sein Wille ist es, dass es nie so weit kommen muss. Er ist langsam zum Zorn und groß an Gnade, so heißt es. Er möchte, dass alle Menschen errettet werden. Das lesen wir auch in seinem Wort. Sein Wesen ist es, dass er Gnade zeigen kann, weil Menschen umkehren. Sein Wille ist, sein erster Wille ist es, nicht Gericht zu bringen. Und so offenbart Gott Jona jetzt weiter dieses Wesen und auch sein Herz. Und wir möchten die nächsten Verse lesen und so endet dann tatsächlich auch das Jona-Kapitel, Jona Kapitel 4 und auch das Jona-Buch. Da ging Jona an den Ostrand der Stadt und machte sich eine Laubhütte, unter die er sich setzte, um abzuwarten, wie es mit der Stadt weiterging. Und Gott, der Herr, ließ einen Rizinusstrauch wachsen, der sich über Jonas Kopf ausbreitete und ihm Schatten gab. Das linderte sein Unbehagen und Jona freute sich sehr über den Busch. Doch Gott ließ auch einen Wurm kommen. Am nächsten Morgen bei Tagesanbruch fraß sich der Wurm durch den Busch, sodass dieser vertrocknete. Nachdem die Sonne aufgegangen war, schickte Gott einen sengenden Ostwind. Die Sonne brannte auf Jonas Kopf, bis er matt wurde und sich den Tod wünschte. Ganz sicher ist es besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe, rief er. Da sprach Gott zu Jona: Ist es richtig von dir, wegen des Rizinusstrauchs so zornig zu sein? Ja, antwortete Jona, zornig bis zum Tod. Eieiei. Da sprach der Herr: Dir tut es leid um den Busch, obwohl du nichts getan hast, um ihn entstehen zu lassen. Er wuchs in einer Nacht und verging über Nacht. Ninive hat aber über 120.000 Einwohner, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können, ganz zu schweigen von den vielen Tieren. Sollte ich eine so große Stadt nicht schonen? Jona merkt, die Leute kehren um und was macht er? In seinem Frust und in seiner Wut geht er wieder. Ja, er setzt sich an den Rand der Stadt. Und ich kann mir denken, warum. Vielleicht unterstelle ich ihm auch was. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, warum er das tut. Nämlich wahrscheinlich dachte er, naja, mal schauen, ob Gott wirklich Gnade zeigt. Vielleicht hält die Reue ja gar nicht so lange an und dann schickt Gott das Gericht, dann bin ich nicht mehr drin und kann nur zugucken. Also, das war eine Interpretation. Ich dachte so mit einem anderen Herzen, wäre Jona vielleicht in der Stadt geblieben. Weil wer vielleicht im Gemeindekontext unterwegs ist, was machst du denn jetzt, wenn sich so viele Leute auf einmal bekehren? Dann musst du doch da bleiben, oder? Machst Glaubensgrundkurs oder so. Ja, Jona hätte die Möglichkeit gehabt, den Menschen jetzt zu zeigen, wie es weitergeht. Was ihre nächsten Schritte, er hätte ihnen zeigen können, wie sein Gott Jahwe ist. Was es denn praktisch jetzt heißt, umzukehren, was sie abschaffen sollen, ihre Götter und so weiter. Jona hätte ihnen ja Anleitung geben können. Er hatte ja schon ihre Aufmerksamkeit und ihr volles Ohr. Aber Jona ging lieber weg. Und Gott zeigt ihm in dieser Situation, wo er wieder zornig und wütend und eingeschnappt da draußen saß, was Gnade bedeutet. Oh mein Gott, hätte es so oft sagen können, Jona, ey, du hast einfach nicht gerafft, jetzt lasse ich dich einfach. Komm, mach, was du willst. Aber Gott wendet sich jetzt hier im vierten Kapitel so liebevoll ihm zu, gell? Obwohl Jona so in seinem Gedanken und seinem Herzen fast schon so hässlich ist. Und dieses Mal zeigt er ihm das nicht durch einen Fisch, sondern durch einen Strauch. Ein Rizinusstrauch. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Weil ich wusste jetzt nicht so spontan, wie das aussieht, dann google ich das halt, wahrscheinlich macht ihr das auch sogar. Also, ein Rizinusstrauch hat ganz große Blätter und da dachte ich, ja, das kann ich mir gut vorstellen, wie der Schatten gibt. Also, riesig große Blätter und tatsächlich wächst der sehr schnell und da kann man sich doch den Jona vorstellen, wie der da drunter sitzt, oder? So, und dann heißt es in dem Text, da bin ich auch drüber gestolpert, Jona freute sich sehr. Hey, was ist mit Jona los? Der ist doch so ein Miesepeter, oder? Ja, das ganze Buch über ist der eigentlich nur mies drauf und ungehorsam und so. Und jetzt freut er sich über die Maßen über so einen Strauch. So können wir auch manchmal sein, oder? So was ganz Popeliges ist uns plötzlich so wichtig. Und jetzt passiert es Und Gott gibt ihm dadurch eine Lektion. Jetzt stirbt seine heißgeliebte Pflanze, die ihm so ans Herz gewachsen ist, stirbt ab. Gott schickt diesen Wurm und den Wind. Und Jona reagiert wieder so stark, da haben viele von euch geschmunzelt. Gell? Es ist immer dieses, ja, dann sterbe ich halt. Ne? Also es hat keinen Sinn mehr, ich will einfach nur sterben. Und tatsächlich haben wir diese Reaktion ja schon vorher gesehen, begegnet uns jetzt zum zweiten Mal, als die Stadt Ninive nicht so, als es ihr nicht so ergeht, wie er sich's gewünscht hat, wünscht sie auch einen Tod. Und jetzt verschwindet diese Pflanze und dann will er aussterben. Und Jonas Herz offenbart hier nochmal eine andere Einstellung. Und zwar diese Einstellung, wenn ich nicht bekomme, was ich will, will ich nicht mehr leben. Wenn es nicht so läuft, wie ich will, dann gehe ich halt. Wenn es nicht nach meinen Vorstellungen läuft, dann mache ich gar nichts mehr. Oder wenn du diese Gedanken weiterführst, Gott, ich diene dir, aber nur, wenn du mir das gibst. Ich kann an dich glauben, aber du musst mir auch schon das Gebet erfüllen. Ich bin dir gehorsam, aber nur, wenn du mich segnest. Das war tief verankert in Jona drin, deswegen reagiert er immer so stark. Du hast mir das nicht gegeben? Ja gut, dann will ich halt sterben. Dann lass mich halt sterben. Es stimmt, dass Gott uns segnen möchte. Und er möchte auch unsere Gebete erhören. Aber wir sind nie in der Position, dass wir Gott Bedingungen stellen können. Ich glaube, wir dürfen uns immer wieder erinnern, wir sind nicht Gott. Gott ist Gott, wir sind es nicht. Wir sollten Gott nie Bedingungen stellen. Er hat den Überblick und er ist Gott, er ist Herr. Wir reden sehr oft von Gott als Vater, Jesus als bester Kumpel, als Freund, aber er ist auch Herr. Er ist König, er ist allmächtig. Jona hat noch so viel zu lernen, oder? Wir schütteln so manches Mal den Kopf, wenn wir den Text lernen, aber ich habe schon gesagt, ganz ehrlich, wir ja auch. Wir ja auch. Und Gott wendet sich ihm jetzt zu, sehr geduldig, sehr liebevoll. Er stellt Fragen, gell, wie so eine Therapeut. Jona, ist es richtig, dass du wütend bist? Überleg doch mal. Ist es richtig? Ist deine Reaktion angemessen? Reflektier doch mal dein Herz. Und wenn du es nicht schaffst, komm, ich helfe dir dabei. Ich bin da, ich helfe dir, ich zeige dir, ich offenbare, was ich dir zeigen will. Ich möchte dir auch zeigen, wie ich bin und ich möchte dich dadurch verändern. Weil die Frage ist, jetzt haben wir viel über Jonas Herz gesprochen, wie ist Gottes Herz? In diesem letzten Vers, Folie 7, habe ich das nochmal in verschiedenen Übersetzungen mitgebracht. Da sagt Gott, sollte ich Ninive nicht schonen? Das heißt auch, sollte ich da nicht Mitleid haben und mich sollte nicht jammern, in der Luther-Übersetzung. Gott offenbart sein Herz. Was sein Herz ist, ist Mitleid. Und das deutsche Wort drückt es ja so schön aus, ne? Mitleiden. Man leidet mit jemandem mit, dem es nicht gut geht. Der Schmerz des anderen, die Verlorenheit des anderen macht etwas mit meinem Herzen. Die Frage ist jetzt, Gott hat ja Mitleid mit den Menschen in Ninive. Mit ihrer Not fühlte er mit. Wenn du jetzt Jona gefragt hättest, ja sind die Menschen in Ninive, sind die in Not? Naja, wahrscheinlich hat er gesagt, nö, die haben keine Not. Gott hatte ja einen ganz anderen Blick und ich finde es interessant, wie er diese Menschen beschreibt. Er beschreibt diese Menschen als Menschen, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können. Gott hat einen ganz anderen Blick als Jona, auch als wir. Er sieht nicht nur die Oberfläche, so das, was uns nervt, was uns beim anderen nervt, da, wo er Mist gebaut hat, sondern Gott hat einen Blick noch tiefer runter. Er sieht nicht das Symptom, er sieht die Wurzel. Und er beschreibt diese Menschen, die ganz offensichtlich grausame, bestialische Dinge tun, das haben wir schon gehört, aber er beschreibt sie als Menschen, die eigentlich gar nicht wissen, was sie tun. Die selbst gefangen sind, die selbst in Not sind, obwohl sie anderen in Not führen. Spricht er sie dadurch frei von ihrer Schuld? Nein, natürlich nicht. Wir lesen in der Bibel sehr oft davon, dass Gott Schuld und Sünde beim Namen nennt. Sehr konkret beim Namen nennt, dass er nichts beschönigt. Und auch wenn Gott die Menschen in Ninive so beschreibt, spricht er sie dadurch nicht von ihrer Verantwortung frei. Gott ist Richter, er ist Gerechtigkeit und gleichzeitig ist er auch Liebe. Ein Gott, der ein liebender Vater für alle Menschen sein möchte. Und diese zwei Pole, Gerechtigkeit und Liebe, damit sind wir manchmal herausgefordert, weil für uns widersprechen die sich so oft. Also entweder bist du lieb oder du bist halt durchgreifend. Jona konnte sehr viel mehr mit Gottes Gerechtigkeit anfangen, also wenn sie anderen galt. Viele heutzutage docken ja mehr an dem Gott der Liebe an. Und dann fragen sie, wie kann Gott dann strafen, wenn er denn Liebe ist? Gott bestraft Sünde, weil er das Böse nicht übersieht. Aber er will nicht bestrafen, weil er will auch nicht, dass jemand verloren geht, weil er liebevoll ist. Und ich glaube, für Jona, dieser Widerspruch, der hat ihn kaputt gemacht. Innerlich. Er konnte das nicht verstehen. Und wir wissen nicht, wie die Geschichte mit Jona weitergeht. Die hört hier auf. Ich glaube, dass Jona ganz viel verstanden hat, weil woher wissen wir denn sonst die Geschichte? Also er muss sie ja erzählt haben. aber tatsächlich glaube ich auch, dass Jona, auch wenn er viel Erkenntnis hatte über Gottes Gnade, über seine Gerechtigkeit und über seine Liebe, dass er das nie ganz, diese Spannung auflösen konnte, einfach weil er 800 Jahre zu früh gelebt hat. Wir können heute sehen, was das vollkommen heißt, nämlich am Kreuz. Am Kreuz können wir erst erkennen und erfassen, zumindest mit unserem Geist, manchmal noch nicht mal mit ganz und mit unserem Verstand, was Gottes Liebe und Gerechtigkeit wirklich vereint miteinander bedeutet. Jesus starb für die Schuld. Es musste Strafe kommen, weil Gott gerecht ist. Aber Gott tat es selbst, weil er Liebe ist. So dadurch zeigte er uns im vollen Ausmaß seine Gerechtigkeit, aber auch seine Gnade, seine Liebe und sein Mitleid. Das Jona-Buch, habe ich schon gesagt, es endet ganz abrupt. Es gibt keine Nachgeschichte, keinen Abspann, gell? Nicht noch so eine Schlussszene oder so, 20 Jahre später. Warum denn nicht? Weil es am Schluss nicht nur um Jona geht. Sondern es endet ja auch mit einer offenen Frage. Gell? Gott stellt eine Frage, weil der Autor seine Leser, und das sind in dem Fall wir, einladen will, selbst zu reflektieren. So, was machst du jetzt damit? Das Buch lädt uns ein, gerade das Ende selbst den Blick auf unser Herz zu richten und es auch mit Gottes Herz zu vergleichen. Und als ich über dieses Thema Gottes Gnade für meine Feinde nachgedacht habe, ist mir der Bibelvers noch eingefallen aus dem Lukas-Evangelium. Das ist ein Bibelvers, mit dem möchte ich meine Predigt dann auch abschließen, wo uns ganz praktische Tipps eigentlich gegeben werden, was wir denn jetzt machen sollen mit unseren Feinden oder mit unseren Menschen, die so etwas in uns aufstoßen lassen. Da sagt Jesus, liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Betet für das Glück derer, oder das heißt auch segnet, die euch verfluchen. Betet für die, die euch verletzen. Wenn diese Bibelverse in dir etwas ausstoßen lassen und denkst, boah, wie soll ich das schaffen? Hey, das ist gut. Wenn du die Bibel liest und du fühlst dich nur noch bestätigt und bist nicht mehr herausgefordert, dann liest du falsch. Ja, Gottes Wort korrigiert uns und es fordert uns auch heraus, aber Gott lässt uns ja nicht allein, sondern schenkt uns seinen Geist, haben wir heute auch schon gehört, mit dem wir das tun können. Liebt eure Feinde, tut Gutes, betet oder segnet und betet für eure Feinde. Ich weiß nicht, wer deine Feinde sind. Vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, nö, ich mit alle Menschen liebe ich von ganzem Herzen. Hey, super, dann bete für uns, dass wir dahin kommen. Aber diese vier Aufforderungen, lieben, Gutes tun, segnen, beten, die können sehr herausfordernd sein. Und ich habe so gedacht, mit was fange ich an, was ist am einfachsten? Also ich finde Beten einfach, weil da muss ich ja auch gar nichts mit denen machen, oder? Also ich kann für sie beten. Ich kann ihnen auch sie anfangen zu segnen, ihnen Gutes wünschen, ihnen Gutes zusprechen. Und auch wenn da Punkte sind, wo du denkst, das kann ich nicht, das ist mir viel zu heavy, da ist so viel Verletzung im Herzen, Gott hat so viel Geduld. Und ich glaube, es ist dran, dann für dich einfach, was ist der nächste Minischritt? Und das ist voll okay. Das ist dann voll okay. Aber trotzdem darfst du dich auf diesen Weg machen. Wir alle tragen Verantwortung tatsächlich für unser eigenes Herz. Es wird mir auch immer wieder bewusst, es heißt ja, mehr als alles andere behüte dein Herz. Und zwar, also jeder seins. Ich kann nicht das Herz von jemand anderes behüten oder das bearbeiten. Das kann nur Gott. Meine Aufgabe ist, mein Herz zu hüten und auch es zu beschützen vor Rachegedanken, vor Bitterkeit, vor Unfrieden. Das ist mein Job, mit Gottes Hilfe, aber es ist meine Verantwortung. So, was könnte dein nächster Schritt sein, auch wenn er nur ganz klein ist? Beten, segnen oder vielleicht kannst du schon Gutes tun oder sogar schon lieben. Ich glaube, unser Gebet darf sein, Gott, hilf mir dabei, weil er lässt uns nicht alleine damit, sondern genauso wie Gott Jona begegnet und ihm ganz nahe ist, ihm Fragen stellt, mit ihm auf dem Weg ist, immer wieder seine Gnade und Liebe zeigt, so ist er auch zu uns. Und so möchte er uns immer wieder begegnen. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Gott, ich danke dir für deine riesengroße Gnade und deine Liebe zu uns. Und ich möchte dir auch danken für deine Gnade und deine Liebe für unsere Feinde. Oder die Menschen, die uns verletzt haben, Menschen, die wir nicht leiden können, Menschen, die etwas in uns auslösen. Vielleicht sind es auch ganze Gruppen von Menschen oder Nationen oder irgendwelche Völkergruppen, die etwas in uns ausstoßen lassen. Herr, du hast Gnade und Liebe für diese Menschen genauso wie für uns. Herr, du bist der Gott für alle Menschen und möchtest der Vater für alle Menschen sein. Herr, und ich bete für Vergebung, dass du uns vergibst, wo wir Gedanken hatten, die nicht deinen Gedanken entsprochen haben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, Schritte zu gehen. In der Nachfolge dir hinterher, weil du hast deine Feinde geliebt und wir wollen dir nachfolgen. Danke, Herr, dass du dein Wort austeilst in unsere Herzen. Und ich möchte dich bitten, dass du es bewahrst durch deinen Geist in unseren Herzen und in unseren Gedanken. Amen.